auf den Text hören, der zum Thema Jesus kann hinführt, und er steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 6 bis 10. Freilich, wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich durchaus kein Tor, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich erspare es mir aber, damit man beim Urteilen über mich nicht über das hinausgehe, was man an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel für das Fleisch von Gott gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn angerufen und gebeten, dass er von mir ablassen möge. Doch er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zum Ziel. Daher will ich mich sehr gern noch viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir Wohnung mache. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen und Einengungen, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Ich möchte danken für die herrliche Zeit, die wir hier erleben dürfen. Das ist so lieb von der Gemeinde, auch mit dieser schönen Wohnmöglichkeit hier im Haus. Und wir genießen das immer wieder, auch wenn in diesen Tagen der direkte Kontakt etwas kühler ist, dadurch, dass man sich nicht die Hand geben kann. Umso herzlicher ist das, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns sehen. Und das Schönste ist ja, wenn wir etwas mitteilen dürfen von dem, was uns Gott schenkt in unser Leben hinein. Für mich war das in meinem ganzen Glaubensleben so wichtig, was Paulus hier beschreibt. Er spricht ja sehr offen von seinen Schwächen. Und das ist das Schwerste, was man in seinem Leben ertragen muss. Wir sind so gern stark, erfolgreich, mutig, angesehen, beliebt. Wir können gern alles. Aber die Schwächen machen uns sehr zu schaffen. Nun ist es so, dass wir ja über unsere Schwächen nie reden. Stellen Sie sich mal vor, ein Kandidat bei der Wahl würde von seinen Schwächen reden. Dann würde ja keiner mehr wählen. Wenn er sagt, ich habe viele Mängel in meinem Leben. Das ist schon schwierig, wenn er sagt, ich habe Krankheiten. Ja, wo soll man den wählen? Wir brauchen gesunde, von Kraft strotzende Leute. Aber das ist gut, dass das Wort Gottes immer wieder da anrührt, an diese Wunden unseres Lebens. Der Paulus war ja ein unermüdlicher Missionar. Was ist er gewandert, um das Evangelium weiterzutragen? Und er war eingeschnürt, eingeengt durch große Schwächen. Es waren körperliche Leiden. Man hat immer wieder überlegt, was das wohl gewesen sein mag. Es gibt verschiedene Überlegungen, aber entscheidend geschwächt war er. Es waren keine Lappalien. Und das hat ihn sehr gebremst. Er, der so gern überall das Evangelium weitersagen wollte. Es war ja so, zu Lebzeiten des Paulus ist das Evangelium durch alle in alle großen Städte des riesigen Römerreichs schon getragen worden. Nicht durch ihn selbst, sondern durch andere. Aber er war eingeengt, er war jahrelang auch im Gefängnis gesessen, unschuldig. Und die Gitterstäbe haben ihn eingeengt. Es war ein Handicap ohnegleichen. Und jeder von uns hat solche Handicaps in seinem Leben. Wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. In unseren Wünschen, unseren Gedanken, wie das alles werden soll. Aber Was Paulus hier sagt, das ist von Krankheit, ist er so geschwächt. Und er nennt das, was Krankheiten sind, Satans Engel. Teuflische Angriffe. Deshalb ist es so wichtig, dass wir für unsere Kranken beten. Und wenn wir sie besuchen, geht es nicht bloß darum, dass wir sie unterhalten und Anteilnahme bezeugen, sondern dass wir ihnen helfen können, die Anfechtungen zu überwinden, die auch ihren Glauben oft matt legen, und sie kennen das aus ihrem Leben. Wenn man niedergeschlagen ist, gedrückt, in der Schwermut versinkt, wenn man nicht mehr beten kann, in der Krankheit ist man ausgeschlossen aus der Gemeinde. Ein theologischer Lehrer hat uns jungen Verkündigern einmal wichtig gemacht, singt bei den Krankenbesuchen. Das Schlimmste ist, die haben doch keine Lieder mehr, jetzt sind wir alle vom Singen ausgeschlossen. Aber das Singen ist ja so eine Kraft und eine Macht. Und bei Paulus war das so schwer, wie er eingeengt war und da nicht heraus konnte mit seinem ganzen Eifer, mit seiner Mission, mit seinem Wollen, kann er nicht. Und das ist eine Not, die alle Mitarbeiter Gottes befällt. Alle, die im Dienst sind, angefangen vom Jungscharleiter bis zum Missionar in fernen Ländern, der heute Morgen angefochten ist, auch von Schmerzen geplagt, von Leiden, heimgesucht und gebremst und kann nicht. Und das Schwerste war für den Paulus, dass er 3-mal zum Herrn gefleht hat. Das Flehen ist ja ein ganz leidenschaftliches Bitten. Herr, hab doch Erbarmen mit mir, ich halt's nimmer aus. Und die Wunderheilung blieb aus. Kennen Sie das? 3-mal zum Herrn gefleht. Und der Herr hat geantwortet, jedes Gebet wird erhört, aber nicht in dem Sinn, wie wir wollen und wie wir es Gott vorschreiben. Und Gott hat gesagt, lass das, kein 4. und kein 5. Mal mehr. Ich habe Besseres für dich. Und das ist für uns ganz wichtig, wenn Gott uns unsere Wünsche nicht erfüllt. Und es ist keiner unter uns, der das nicht in seinem Glauben schon oft durchlitten hat. Und je älter man wird, umso schlimmer wird das. Man hat zum Herrn gebetet, und der Herr hat nicht das getan, was man will, sondern genau das Gegenteil. Er hat uns die Lasten gelassen. Und der Herr sagt, ich habe Besseres für dich. Er hat eine Absicht. Warum? Er will uns dieses Bessere schenken und will uns das geben. Denn was Gott tut, ist nie schädlich, gar nie. Und das ist entscheidend für das Evangelium, dass diese uns alle bewegende Frage nach dem Leiden beantwortet. Warum denn das Leiden? Weil Gott Besseres für uns bereit hat. Besseres. Als dass er uns diese Schwachheit, die uns so einengt, die uns so bremst, die uns so viel Schmerzen zufügt, wegnimmt. Sondern er zieht uns umso näher zu sich hin. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich gebe dir meine Gnade. Und das ist so groß, so wunderbar, darüber wollen wir heute nachdenken. Was uns der Herr schenkt, aber in der Tat, man kann das nur empfangen in der totalen Schwäche und Ohnmacht. Und das sind ganz tiefe, dunkle Stunden. Warum breche ich denn immer wieder ein in die alten Sünden? Warum kommt denn in meinem Leben immer wieder so viel Böses? Ich will doch ganz anders sein, als ich bin. Ich wäre doch so gern jetzt schon ein Heiliger, von Gott verklärter, neuer Mensch, dass man sehen kann von allen Seiten. Und der Herr lässt uns so viel, lass dir an meiner Gnade genug sein. Das ist das Allergrößte, was alles andere zudeckt. Und das kann in deinem Leben erst zur Entfaltung kommen, in deiner totalen Ohnmacht und Schwäche. Mein erster Punkt: Was hilft uns denn in den Krisen unseres Lebens? Wenn man nach Berlin kommt, ist ja immer schon gewaltig. Dieses Mal sind wir da oben gelaufen im Tempelhof. Was ist das für ein irrsinnig großes Gebäude für den Triumphalismus des Dritten Reiches? Hier standen die ganzen Gebäude, die Reichskanzlei. Hier stand der Mittelpunkt der kommunistischen DDR. Hier stand das kaiserliche Schloss. In unserer Welt wird so viel geprotzt. So wie das Empire State Building in New York und wie all die großen Gebäude dieser Welt, was der Mensch kann und was er macht, das ist ja seit den ersten Tagen der Menschen so. Wir wollen etwas machen, wir wollen etwas bauen. Was die Bibel erzählt, ist ja so eindrucksvoll von dem Turm in Babel. Wir wollen eine Stadt bauen, ein Moloch. Der Turm dieser Stadt soll bis zum Himmel reichen. Das war ganz groß, was sie wollten, aber vor dem Herrn ist alles zerbrochen. Vor Gott taugt all das, was in dieser Welt groß ist, nicht. Das vergeht. Wie waren wir glücklich, als wir den Euro in unserer Hand hatten und der ist so sicher wie die D-Mark von wegen. Und all das, was wir wollen, die Krankheiten zurückdrängen, ist ja immer noch das imponierende Yes, we can. Wir machen das, wir schaffen das alles. Nein, wir können gar nicht viel. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Die Ohnmacht unseres Lebens. Das kann man sich in unserer Gesellschaft nicht eingestehen. Es fällt uns so schwer, uns selber das wirklich bewusst zu machen. Wir sind ein Nichts, eine Null. Das hat Jesus gelebt, als er als Gottessohn in diese Welt kam. Ein Weizen kommt, das in die Erde fällt und er stirbt. Wir sind über die Friedhöfe da drüben gelaufen, wenn man zur Victoria geht. Und das ist schon imposant, diese riesigen Grabdenkmäler. Kaiserlicher Konteradmiral, dann bei einem anderen und Rittergutsbesitzer. Und was bleibt von deinem Leben? Schwäche, Ohnmacht. Das ist ja so bitter, wenn es am Alter ins Pflegen geht. Und das sind ganz schwere Stunden, wo wir auch wollen, dass wir Diskretion haben. Ich finde immer, das darf man auch nicht filmen, auch nicht in der Tagesschau zeigen, wenn halbnackte Patienten rumgedreht werden von 5 Leuten. Das ist so erbärmlich, was wir sind, wo wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind. Was ist der Mensch in seiner Schwäche? Deshalb ist das Große, was wir immer suchen, wir wollen etwas sein, wir wollen etwas gelten. Wir sagen das so ganz vom Prestige, von unserem Image, das wir haben. Wir wollen vor den Menschen etwas scheinen. Das geht ja hinein bis in die Gemeinde. Auch unter Christen ist das eine ganz, das ist ein großer Prediger. Ich will ein guter Christ sein. Gibt's doch gar nicht. Wir sind verlorene, sündige Menschen, die durch die Gnade des Herrn gerecht werden. Und das groß sein wollen, das so ist, so schwer. Das ist immer wieder so schwer, auch wie viele tief einbrechen. Junge Leute, die große Ziele haben. Vielleicht haben wir sie dazu verführt. Und das Schlimme ist, wenn man so große Ziele hat, stürzt man ganz furchtbar ab. Und das ist die Not so vieler depressiver junger Menschen. Wir haben so viel gewollt, wir wollten die Welt verändern, wir wollten die Armut abschaffen, wir wollten den Hunger abschaffen, wir wollten den Frieden in der Welt schaffen. Glauben Sie wirklich, dass diese junge Generation das Klima verändern kann, glauben Sie? Und das Zerbrechen dieser Welt, so wie es Gott gesagt hat, dass Himmel und Erde vergehen, aufhalten können? Was kann denn der Mensch Er kann ja nicht mal sein eigenes Herz zähmen und nicht einmal seine Sinne beherrschen. Wir sind getrieben von unheimlichen, dunklen Menschen. Und das ist so schlimm auch in unseren Tagen, dass wir gar keine Sicherheit haben. Heute spricht man vom Selbstvertrauen. Wie kriegst du denn Selbstvertrauen? Das ist eigentlich der schönste Augenblick in deiner Bekehrung gewesen, wo du begriffen hast, ich bin nichts und der Herr will alles in meinem Leben sein. Das ist ein Herrschaftswechsel, nicht mehr ich. Ich habe ein tiefes Misstrauen gegen mein eigenes Ich. Und das ist so befreiend. Und darum redet der Paulus davon. Er war ja ein ganz stolzer Mann. Ein eifernder Pharisäer für die Gerechtigkeit Gottes, die Gebote gehalten, unsträflich. Und dann hat ihm Jesus gezeigt, wie er nichts bringen kann vor Gott. Und kein Mensch kann vor Gott so leben, dass er das Wohlgefallen Gottes erwerben kann. Und darum spricht er so gern von seiner Schwäche, von seiner Ohnmacht. Und wir können auch gar nichts tun mit diesen ganzen Nöten dieser Welt, die uns auch bewegen. Wir können nichts erreichen und wir bauen auch nicht auf Menschen. Bei uns in Württemberg war es groß in der Zeit des Absolutismus, als die Herrscher nichts mehr neben sich geduldet haben. Keine Landstände, keine Einsprache, sondern sie haben willkürlich geherrscht. Unser Eberhard Ludwig und Karl Eugen, wie sie hießen da in Württemberg, sie haben noch den Gottesdienst besucht, aber die damaligen Hofprediger waren so gut und ließen die Gemeinde das Lied singen, lobe den Herrn, um meine Seele. Da heißt es, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun der Tod nimmt seinen Raub. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, rufe man Gott um Hilfe an. Ist das heute eine Staatsbeleidigung? Oder wissen wir das noch? Als das Erbe des Evangeliums, wir sind alles schwache Leute und wir haben Erbarmen und Mitleid mit jedem, der sich übersetzt. Yes, we can. Was kannst du denn wirklich erreichen? Aber wir haben in unserem Leben die Erfahrung gemacht, das Allergrößte ist, dass die Gnade des Herrn Jesus jeden Morgen ganz neu ist, wenn wir aufstehen, dass er, der Herr Himmels und der Erden, sich meiner erbarmt, mich sucht, mich erfüllen will. In meinem Dienst, 40-jährigen Dienst als Pfarrer und Seelsorger, war mir immer das Wichtigste die Hausbesuche. Das ist ja noch ein Vorteil, den wir haben, wenn man sagt, ich bin Ihr Pfarrer, auch bei Leuten, die längst ausgetreten sind, dass einem noch die Türe geöffnet wird. War ich in den ganzen Jahren immer so. Ich habe dann immer in den Hochhäusern auch die Nachbarn besucht, ohne zu wissen, wo gehören die hin. Aber viele sagten, warum kommen Sie jetzt erst? Sie hatten eine Offenheit, aber immer war es ein Jammer und ein Elend und niemand hat es abgewehrt. Wenn man ihm gesagt hat, ich möchte Ihnen ein Wort von Jesus sagen. Die große Not, wenn die Ehe zerbrochen ist, wenn die Kinder nicht mehr nach den Eltern fragen, wenn wirtschaftlich alles zusammengebrochen ist, aber dass der Sohn Gottes sich für sie interessiert und dass sie ihn finden können, wenn sie ihn suchen in ihren Schwächen. Und erst angesichts des Schrotts und des ganzen Mülls unseres Lebens, dass er erst dort, wo wir das vor ihm sagen, die ganze erbarmende Liebe erfahren. Das ist so wunderbar. Er sucht dich in deiner Gottesferne und will dir begegnen. Und da gibt es Sicherheit und Erbarmen. Das Schwachsein ist gar keine Schande, aber das Betteln bei anderen als beim Heiland, das ist schlimm. Wir wollen es dem Heiland immer wieder sagen, wie wir versagen, was uns bekümmert. Ach, Eltern in der Erziehung mit ihren Kindern. Solange wir noch keine Kinder hatten, wussten wir viel, wie man erziehen muss. Aber wenn man mal mittendrin steht, da kann man ja zum Herrn schreien. Herr, erbarm dich. Und so geht es in unseren Berufsverhältnissen, so geht es in all unseren Dingen, die wir tun wollen. Herr, komm doch zu mir. Und erst recht in der großen Krankheit. Das ist das Allergrößte und unsere Sterbenden erleben es. Sie wissen, was das ist, wenn alles unter ihren Füßen weggezogen wird. Aber es gibt eine Gnade Gottes, in der man sich bergen darf. Ja, sehr schön, dass es das gibt, diese Geborgenheit und diesen Frieden, den ich finden darf. Das ist absolut sicher, das ist mein zweiter Punkt. Wir haben in dieser Welt so viel, was wankt, und gerade vor der Schwachheit unseres Lebens. Wer kann denn schon sagen, morgen ist alles okay bei mir? Wir wissen doch nicht, was kommt. Wir wissen ja gar nicht, durch welche schweren Stürme wir noch hindurch müssen. In dieser Welt ist ja ungeheuer allein, was in einer Lebenszeit durchlitten wurde. Ihr Berliner, ihr wisst das, welche unheimlichen Abgründe hier geschehen. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und das sind nicht nur Naturkatastrophen, sondern die größten Katastrophen sind menschengemacht. Keine Katastrophe ist so schlimm, wie die Menschen machen. Kriege und Kriegsgeschrei, Unrecht, was sie einander zufügen, und Leid und Zerstörung und Ungerechtigkeit. Und deshalb ist es, wo gibt es denn noch Sicherheit in dieser Welt, in den wütenden Stürmen? Das ist doch wichtig, wo kann ich mich denn bergen, wenn alles so unsicher ist? Wer kann denn den Mund noch so voll nehmen? Wir wollen das gar nicht hochmütig sagen, aber wir wollen mitleidig das sagen, weil wir das wissen, schon angesichts unserer jungen Leute, was auf sie zukommen mag, was an Dunkelheiten vor ihnen liegt, was an Nöten und Versagen ist. Die Bibel sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Das sind Katastrophen, wo alles fällt und bricht in dieser Welt, wo gar nichts bleibt, wie die Blume verwelkt auf dem Feld in der Todesnacht, menschliches Leben bedroht von allen Seiten. Auf das Geld hat man sich verlassen, man hat sich verlassen auf seine Gesundheit, andere auf ihr Können. Ich kann mir es in meinen Gedanken überhaupt nicht vorstellen, wie gottlose Leute heute leben, in dieser wankenden Welt. Und ich will Ihnen einfach Mut machen, ganz schlicht zu sagen, wenn ich Jesus nicht hätte, wäre ich verzweifelt. Was soll ich denn noch haben in dieser wankenden Welt? Die Sicherheit, worin liegt denn die Sicherheit? Ist denn das möglich, dass Jesus sich für dich interessiert? Wir sind doch solche Leute, die ihn enttäuscht haben, die ihm nicht gehorcht haben, die ihm weggelaufen sind. Wenn schon ein Paulus sagt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern, weil ich Christus verfolgt habe. Wir haben das doch auch getan, als wir uns im Übermut selber unser Leben ergreifen wollten. Aber Jesus sucht dich um deiner Sünde willen. Und von dem Punkt muss geredet werden. Das ist die größte Not zwischen Gott und Menschen, dass wir sündige, gefallene Menschen sind. Und tief im Unterbewusstsein meines Lebens ist diese dunkle Macht der Finsternis. Und Jesus ist gekommen, um uns herauszureißen. Die Krankheiten sind nur ein Symptom, ein äußerliches Symptom dieser inneren Leere. Das wird erst aufgedeckt in der Krankheit, dass da nichts mehr da ist. Und da hilft mir nur, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um sündige, verlorene Menschen selig zu machen. Jesus will ein Retter der Verlorenen sein. Es ist ganz tragisch, wenn wir nicht mehr davon reden. Ich darf es Ihnen auch immer wieder sagen, Sie dürfen das anderen nie sagen, du bist ein Sünder, das versteht er doch gar nicht. Aber wenn Sie ihm sagen, wissen Sie, die tiefste Not meines Lebens ist, ich lebe nicht so, wie ich will. Die tiefste Not meines Lebens, ich bin beherrscht von dunklen Mächten. Und ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Aber ich habe nur gemerkt, der Einzige, der mich lösen kann, ist Jesus, der Retter. Erbarmer, der ist gekommen und rettet mich aus dieser dunklen Finsternis, in der ich drin sitze. Und das spricht mich frei. Und ohne, dass ich eine Leistung bringe, aus Glauben, ganz gratis, umsonst kriege ich das, darf das annehmen. Und er macht mich gerecht, indem er den ganzen Morast meiner Sünde auf sich lädt. Die hat er getragen, Dafür ist er am Kreuz gestorben. Darum ist das das größte Siegeszeichen in dieser Welt. Viel größer als das Brandenburger Tor. Viel größer als der Fernsehturm am Alex. Das Kreuz von Jesus. War so schön, wenn das dort geblinkt hat in der Sonne, wenn man eingeflogen ist in den Jahren dort im Tempelhof landen. Das Kreuz ist das Größte, dass Jesus für mich starb. Mein größter Trost im Leben, heute, jetzt und im Sterben. Jesus lässt mich nicht los. Das kann man gar nicht glauben. So etwas gibt es in unserer Welt überhaupt nicht. Einmalig. Dass Jesus mich lieb hat, man kann es immer nur im Evangelium lesen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und Paulus sagt, in meiner Schwachheit kommt das erst zum Tragen. In meinem Versagen, in meiner Ohnmacht. Er hat ja viel durchgemacht. Bin oft gereist in Gefahr durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten und Frost und Blöße. Im zweiten Timotheusbrief schreibt er noch, wie er in der ersten Prozessverhandlung war. Und es war im römischen Prozess ja so, dass Zuschauer da sind. Man hat Zutritt als Bürger. Und er guckt rum und guckt, wo sind die Brüder und die Schwestern. Und niemand war da. Es verließen mich alle, schreibt Paulus. Aber der Herr stand mir bei. Das ist das Größte, dass Jesus dich nie enttäuscht. Christen können enttäuschen, aber Jesus nicht. Er ist bei dir. Und das hat er zu seiner Sache gemacht, der Errettung. Und das kannst du erleben in den Tiefen deines Lebens. Das ist so groß, dass es einen Halt gibt, dass er mich sucht. Ich bin so froh, dass wir Lieder haben und ich danke all denen, die es uns oft mit Widerwillen dann, und wir haben uns gewehrt, aber heute sehen wir den Schatz, was das war. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Oder ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Wenn Erd und Himmel untergeht, du bist in der Hand von Jesus geborgen, weil er es mir zusagt und es ihm glauben kann. Ich kann mir das gar nicht einreden. Ich kann es nur hören und darf sagen, ja, ich traue dir, Herr, dass du das machst. Und du bist der König und Herr meines Lebens. Ich will dich einlassen, du sollst mich regieren. Und dann sind die Verse ja so herrlich. Wird alles andere weggerissen, was Leib und Seel erquicken kann, darf ich von keinem Troste wissen und scheine völlig ausgetan. Ist die Errettung noch so weit, mir bleibe die Barmherzigkeit. Für Jesus, Leute, gibt es keine Verzweiflung, keine Ausweglosigkeit, keine Trostlosigkeit mehr. Und selbst das Sterben wird zum Triumph, der Heimkehr in die Herrlichkeit. Und noch das Letzte, das macht mutig und lebenstüchtig. Ich will Ihnen da einfach ein bisschen erzählen, Sie können sich ja selber aus dem, was Sie gelesen und gehört haben, viel ergänzen. Das macht mutig und lebenstüchtig. Wir erleben heute viel auch in der Christenheit von Mut und Selbstvertrauen. Wir sind eine schnell wachsende Gemeinde, wir sind die netteste Gemeinde. Nein, das sind wir alles nicht. Wir sind lauter notvolle Leute, aber wir haben einen Heiland erlebt, der sich nicht unverschämt. Das ist unser Zeugnis, das wir weitergeben wollen. Und das ist die ganze Herrlichkeit. Keiner ist zum Werke tüchtig, der nicht von dir die Stärke hat, heißt in einem Liedvers. Keiner ist zum Werke tüchtig, der nicht von dir die Stärke hat. Wir haben ja viele Mitarbeiter ausgesandt in unseren christlichen Fachkräften in sehr notvolle Gebiete bis nach Nordkorea. Hoch qualifizierte Fachkräfte, Fachärzte. Mein letztes Wort an Sie war immer: Nach spätestens 4 Wochen seid ihr ganz schrecklich eingebrochen. Die Leute vor Ort sagen, geh doch wieder heim, wir brauchen dich nicht. Und sie nehmen dir es nicht ab und du fällst in große Verzweiflung und Tiefen. Wir stellen uns das daheim gar nicht so vor, aber in all dem Werk des Herrn geht es so wie dem, der eine missionarische Arbeit heute in Berlin begründet und der andere einlädt zum Gottesdienst und eine Abfuhr nach der anderen kriegt. Aber das ist ja gerade das, dass wir am Ende sind mit unserem Können und jetzt hat der Herr Raum. Jetzt kann er das machen, ohne ihn geht's nichts. In der Geschichte Gottes war das immer so, dass die Schwächen der Boten offenbar wurden. Ich habe es Ihnen ja erzählt, an der Hedwig von Redern, das letzte Mal. Sie war so schüchtern als Frau bei Evangelikalen. Und dann hat sie ausgerechnet als Frau die Bibelstunde für Polizisten in Berlin angefangen, bei Bolle in der Molkerei, der die Räume kostenlos zur Verfügung stellte. Sie machte die Bibelstunden für Polizisten heute in Berlin. Denken Sie mal, das macht mutig, weil ich kann es ja eh nicht, aber der Herr muss es machen. Und Sie wissen, dass ich diese Liebe habe zu dieser Bethlehemskapelle der hussitischen Flüchtlinge in Berlin, eine Flüchtlingsgemeinde. Und da hat man im 18. Jahrhundert den Jennicke berufen. Das war die Zeit des Vernunftglaubens, wo nur noch der Rationalismus galt, das, was man mit dem Kopf begreifen kann. Aber dieser Jennicke war ein Spätberufender, hat nachträglich erst noch die Ausbildung als Prediger bekommen. Er war schwer krank, er hat ab dem 18. Lebensjahr Blut gespuckt, aber in seinem Dienst hat man es nicht gemerkt, wann er gepredigt hat, wie er in der Lunge angeschlagen war. Ein Verkünder der freien Gnade von Jesus. So ein schlichtes Kirchlein da drüben beim Checkpoint Charlie. Und dann kam der Oberforstmeister von Schirnding und hat zu ihm gesagt, da haben die Franke-Leute von Halle den Missionar Schwarz nach Indien ausgeschickt, der bräuchte dringend einen Helfer. Hast du nicht einen Helfer? Sag ich, ich habe keinen. Aber dann sagt der Oberforstrat, dann mach doch eine Bibelschule. Ach ja, mach eine Bibelschule. Der Oberforstrat sagte, ich bezahle das. Für jeden Bibelschüler zahle ich 1200 Taler, eine Menge Geld. Aber im ersten Jahr ist das Vermögen des von Schirnding kaputt gegangen. Und der Jennicke sagte nur, der Herr weiß, was er tut. Aus Berlin kamen keine Spenden, aber aus dem Elsass, aus der Schweiz, von Württemberg. 80 große Missionare wurden ausgesandt von dieser schlichten Kirche, meist über die englischen Missionen. Und nach ihm war dieser Johannes Grossner, der zu den 50 Kaplänen gehörte, die damals nach Napoleon in Memmingen zum lebendigen Glauben an Jesus fand, die freie Gnade von Jesus entdeckt haben. Nicht durch Werke meines Lebens und durch mein Wirken, sondern den Herrn allein. Johannes Grossner war ja ein ganz großer Mann. Wir lesen abends immer, bevor wir ins Bett gehen, das Schatzkästlein von Grossner. Das kriegen Sie nur noch antiquarisch. Manche kennen auch das Herzbüchlein von Grossner und wo er seine Spuren hinterlassen hat. Als er nach Berlin kam, hat der preußische König verlangt, dass er evangelisch werden muss. Die anderen haben vorher immer gesagt, bleib, wo du bist. Die evangelische Kirche ist genauso schwarz wie die katholische. Du musst beim biblischen Evangelium bleiben. Und dann hat Grossner gepredigt und hat gesagt, ihr müsst in die Welt hinausgehen, dieses herrliche, befreiende Evangelium verkünden. Und dann kamen am nächsten Sonntag ein paar junge Leute und sagten, wir haben uns bei einer Mission gemeldet, aber nehmen nur Leute, die das Abitur haben. Wir sind Handwerker im Blauen Anton. Da hat Grossner gesagt, das geht doch nicht. Und hat eine Mission gegründet, wo Leute mit Volksschule Missionare werden konnten. Und er hat sie nach Indien ausgesandt zu den ganz schwierigen Volksstamm der Kohl. Und die herrlichste Missionsarbeit ist entstanden, weil Jesus das macht. Weil wir es gar nicht tun können, das macht er. Das ist so wunderbar, weil er wirkt. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 11, bei den Zeugen des Glaubens, sie sind stark geworden aus der Schwachheit. Das ist das Geheimnis, was Jesus macht. Er kann in meiner Schwachheit erst richtig wirken. Und so will Gott dich gebrauchen. An deinem Platz muss gar nicht irgendwo hingehen. Bleib dort, wo du bist. Da will der Herr dich gebrauchen und will dich segnen. Das ist entscheidend wichtig, dass er dort dich in seinen Dienst nehmen will und durch dich Großes wirken will. Erst Jahrzehnte später hat der preußische König erfahren, was in der Bethlehemskapelle läuft. Da damals bei Jennecke, als er es hörte, hat er gesagt, ich stifte ein Stipendium. Und für die, die ein wenig Missionsgeschichte kennen, dieses Stipendium des preußischen Königs, das war Karl Gützlaff, der ganz große Indienmissionar, der ganzen Indern, den China-Missionar, dass sich ganz den Chinesen und ihre Kultur anpassen konnte. Und so wunderbar die Chinesen, rein Karl Gützlaff, weil da plötzlich Gott eine Türe aufgemacht hat. Und darum darfst du wissen, bei Gott hat das nie eine Grenze und nie ein Ende. Er will noch so viel durch dich tun und will so viel durch dich wirken. Dein Leben, solange er dir das Leben hält, bis ins hohe Alter hinaus, darfst du ein Segen sein in deiner Schwäche. Und wenn es nur im Altenheim ist, bei denen, die du dort triffst. Und das ist so groß, wenn ein Mensch zum Glauben findet, das Allergrößte, wenn du dem helfen darfst. Und wir dürfen wirken, er will sie verherrlichen. Paulus sprach von einem Pfahl im Fleisch, den er hat. In der Übersetzung, die du vorhin gelesen hast, heißt es nur ein Dorn. Das kann man an der Übersetzung sagen. Mir genügt schon ein Spreißel, den man hat, unterm Nagel, der einem furchtbar zusetzen kann. Aber wahrscheinlich ist es doch so gemeint mit dem Pfahl im Fleisch. Das ist so undenkbar, was das eine Not war im Leben dieses unermüdlich wirkenden Missionars Paulus. Des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Anfechtungen tiefster Art. Aber der Herr hat zu mir gesagt, lässt er an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft vollendet sich in seiner Schwäche. Es ist ja unvorstellbar, was dieser stark geschwächte, oft inhaftierte Paulus in wenigen Jahren wirken durfte. Wir müssen wieder das Grundgesetz des Reiches Gottes lernen, wie das geht. Einer dieser großen Arbeiter war ja William Booth im Reiche Gottes. Was er gewirkt hat in England und in vielen Kontinenten für seine Heilsarmee, unvorstellbar. Er war ja nur ein Kaufmannslehrling, der in einer Pfandleihe gearbeitet hat. Mehr hat er nicht gehabt an Ausbildung. Er war ein eifriger Mann. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel des Eifers, aber eine wunderbare Frau gefunden, die Catherine. Und die Catherine hat eine feine Art gehabt. 9 Zehntel in England haben die Heilsarmee geliebt wegen dieser Catherine, seiner Frau, nicht wegen ihm, weil er war so stürmisch. Aber was er in England geleistet hat in Sozialarbeit, das kann man gar nicht sagen. Aber Gott hat es zugelassen, dass seine Frau Catherine starb. William Booth hat es beschrieben, wie sie in der Nacht, wie er Nacht gewacht hat, am Krankenbett. Schrecklich, diese Leiden, er ist auf die Knie gegangen und hat gebetet. Alle Stützen des Glaubens werden weggerissen. Von der Macht des Todes hat er hingeschrieben. Und dann hat er gesagt, es war wie wenn wir durch den Jordan gingen ins verheißene Land. Und wie er nochmal ins Bett seiner Frau tritt, zeigt sie ihm auf einen Spruch an der Wand. Und da stand dieses Wort auf Englisch, His grace is sufficient for thee. Die Gnade vollendet sich auch in deiner Schwäche. So kann man es auch übersetzen. Sie vollendet sich erst in deiner Schwäche. Und dann stand er auf. Er, der so viel verloren hatte, aber den Jesus nicht verlassen hat und der wirken konnte. Das sind nicht schöne Geschichten, sondern das ist die Zusage von Jesus und seiner Gnade, die dir gilt. Es gibt so viele Dinge, an denen man wirklich verzweifeln möchte. Und verzweifelt könnte, ich bin oft erschüttert, wenn ich höre, was Menschen Schweres in ihrem Leben ertragen müssen. Aber das alles muss einen freien Blick schaffen auf Jesus und seine Gnade, der in der ganzen wunderbaren Wirkungsweise in dir alles wirken will, was du nicht fertig bringst. Paulus sprach später, Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. Der Einsatz lohnt sich, weil die Gnade von Jesus wirken will. Das macht uns nicht träge und faul, sondern das macht uns ganz fröhlich, unerschrocken, dass wir wirken wollen. Und ihre Gaben, die sind gar nicht wichtig. Der Herr Jesus hat immer ganz unbegabte Leute gebraucht. Ob mit Abi oder ohne Abi. Mit Ausbildung oder ohne Ausbildung. Es war immer so. Wenn dein Herz Jesus lieb hat und wenn seine Gnade in deinem Leben Raum hat, was kann er Wunderbares wirken? Erst in deiner Schwäche kommt die Kraft Gottes zur Vollendung. Und darum sagt der Paulus, ich möchte nicht mehr protzen in dieser Welt und angeben, was ich bin und was ich mache. Sondern der Herr weiß es. Ich bin bloß ein durch Jesu Gnade erlöster Mensch. Was gibt es Größeres? Ich bin ein Bürger des kommenden Gottesreiches. Ich habe mein Bürgerrecht im Himmel, habe eine große Zukunft vor mir und der Herr will mein Leben nutzbar machen. Solange er es mir erhält, habe ich eine Aufgabe. Wir sind unsterblich, solange wir noch eine Aufgabe von unserem Herrn haben. Und der Herr segne euch alle. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir stehen auch in der großen Gefahr, dass wir uns überheben, dass wir Aufgaben anpacken, die wir gar nicht schaffen können, dass wir uns etwas einbilden auf unser Können. Keiner ist zum Werke tüchtig, der nicht von dir die Stärke hat. Und die brauchen wir. Du musst uns führen. Herr, wir wollen an dem Platz bleiben, wo du uns hingestellt hast und dort in deinem Namen dich bezeugen, für Menschen beten, dein Reich ausbreiten und Zeugen der Wahrheit des Evangeliums sein. Das ist so wunderbar, dass du uns das schenkst, gelingen und können und vermögen. Wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen. Danke, Herr, dass uns dieses mitgeht, deine Gnade, dass du auch die dunklen Dinge, die uns jetzt auch alle belasten, Sünden, Übertretungen, Versäumnisse, Schuld, wir ganz bei dir abladen dürfen. Und du streichst das durch, und es ist vergeben und vergessen und wir dürfen Neues wagen, auch heute mit dir in deinem Dienst. Möchte ich bitten für diese Gemeinde, für alle Gruppen und Kreise, für alle, die hier aus- und eingehen. Aber auch ganz besonders für die, die nicht mehr unter uns sein können, weil sie krank liegen. Herr, grüße sie und gib ihnen den freien Blick auf deine Gnade. So wunderbar, dass wir Begnadigte sind, mit einer ganz herrlichen Zukunft. Segne uns. Amen.